Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe des unabhängigen Radreise-Podcasts. Ich bin wie immer Christian und ich nehme euch auch heute wieder ein Stückchen mit auf meine vergangenen Radreisen, als ich 2019 von Deutschland aus bis nach Indien gefahren bin. Letztes Mal sind wir stehen geblieben, da habe ich die Grenze vom Iran nach Pakistan überquert, was eine super spannende Sache ist, wenn man 2 Tage lang mit Polizeischutz begleitet wird und dann immer etappenweise von einer Polizeistation zur nächsten transportiert wird. Der letzte Stand war, dass wir in der Polizeistation stehen geblieben sind, aber mal ganz kurz, bevor wir jetzt richtig einsteigen. Wir wollen keinen langen Vorlauf machen, aber ich hoffe mal, ihr hört das schon direkt. Ich habe mir jetzt endlich ein vernünftiges Mikrofon zugelegt, weil ich höre ja selber sehr viel Podcast und Podcast hört man ja sehr oft mit Kopfhörern und deshalb ist schon ein bisschen besser oder ein bisschen wichtiger, wenn man eine gute Audioqualität hat. Deshalb hoffe ich mal so ein bisschen, dass das ein bisschen angenehmer für euch zu hören ist. Ich bin jetzt mittlerweile wieder auf dem Festland. Ich habe jetzt Sizilien verlassen und werde jetzt weiterfahren nach Neapel. Ich bin ungefähr 300 Kilometer südlich von Neapel. Und dann werde ich mit der Fähre übersetzen nach Sardinien. Und von Sardinien werde ich dann nach Korsika weiterfahren, dann nach Frankreich übersetzen. Von Frankreich nach Deutschland. Ja, und dann werde ich meine Radreise neu planen. Da werde ich die Ausrüstung auf einen weltreisetauglichen Stand bringen. Und dann geht es endlich los. Und da werde ich mal schauen, wo ich dann hinfahre. Vielleicht nochmal nach Pakistan. Aber das ist noch alles so weit entfernt, also da kann ich jetzt noch keine Voraussagen machen. Letztes Mal, da sind wir stehen geblieben, dass ich in der Polizeistation angekommen bin. Und da gab es eine große Diskussion, dass wir nicht doch ein Hotel nehmen müssen, was relativ teuer ist in der Stadt. Weil man hat halt als Tourist hat man da keine große Auswahl. Das wird ziemlich von der Polizei vorgegeben, in welche Hotels man unterkommen muss. Und da haben wir einigermaßen lange diskutiert mit dem Polizeiwachmann, dass wir dann in der Polizeistation übernachten dürfen. Und ich muss noch mal einen kleinen Disclaimer vorne anbringen. Pakistan ist auf jeden Fall ein super interessantes Land, in dem es auch wahrscheinlich auch viele Sachen gibt, die aus unserer Sichtweise absolut grenzwertig sind. Die haben ein komplett anderes Wertesystem. In Pakistan hat Religion einen extrem hohen Stellenwert. Es gibt viel Korruption. Und es gibt auch extrem kritische Sachen, dass Pakistan die Taliban unterstützt hat und ähnliches. Und ich muss ja ganz klar sagen, ich bin kein Politikexperte. Ich kenne mich mit dem Thema wirklich sehr schlecht aus. Ich habe mich nur informiert, wo kann ich hinfahren, wo ist es sicher, welche Möglichkeiten habe ich, ohne mich selbst und auch andere Leute in Gefahr zu bringen. Und deshalb muss ich ganz klar diesen Disclaimer anbringen. Ich gebe nur das wieder, was ich erlebt habe. Ich werde keine Kritik an dem Land üben. Ich möchte keine Meinung verbreiten oder ähnliches. Ich gebe nur wieder, was ich erlebt habe von den Interaktionen mit den Menschen und möchte auf keinen Fall irgendwie politisch sein mit meinem Podcast. Da gibt es einfach andere Leute, die sich wirklich mit dem Thema auskennen und ich laufe einfach viel zu sehr die Gefahr, dass ich jetzt irgendwelche Unwahrheiten erzähle, irgendwelche Sachen, die auf Halbwahrheiten basieren. Deshalb nehmt es einfach so, wie ich das erzähle. Ich habe mich ja auch vorher noch mal hingesetzt und wirklich versucht, nicht ins Radfahrerlatein abzuschweifen, weil das gibt's natürlich genauso wie das Jägerlatein oder Anglerlatein. Das ist ja schon fast 2 Jahre her, was ich erlebt habe. Und auch ich bin nicht gefeit davon, dass ich dann irgendwelche Sachen mal dramatisiere, dass ich dann ein paar Sachen dazu denke. Aber ich bin noch mal ein bisschen in mich gegangen. Ich habe mir noch mal meine alten Aufzeichnungen angeschaut und versuche das einfach wirklich so 1:1 wiederzugeben, wie ich das erlebt habe. Und eure Aufgabe ist dann, macht euch einfach ein eigenes Bild davon, von dem, was ich erzählt habe. Und das sollte jetzt auch damit gewesen sein. Also, die Polizeistation. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon so ein bisschen erzählt. Das war eigentlich eine Seitenstraße in so einem größeren Block. Und da rechts und links waren dann Poller und da stand auch ein Wachmann. Und diese ganze Seitenstraße waren dann mehreren Gebäude, die halt alle zu dieser Polizeistation gehörten. Das heißt, da fuhren die ganze Zeit von den Autos rein und raus, auch viele Polizisten mit Motorrädern. Und in Pakistan hat jeder Polizist ein Maschinengewehr in der Hand. Also dieses typische Sturmgewehr, was man aus amerikanischen Filmen kennt. Auch überall, also die tragen die immer mit sich und wenn die kurz Pause machen, werden die an die Wand abgestellt. Das heißt, wenn man wollte, hätte man wahrscheinlich ohne Probleme als Ausländer Zugriff auf ganz viele Waffen. Ich habe nochmal ganz kurz auf Wikipedia geschaut und es gibt tatsächlich relativ viele Anschläge auch in Pakistan, dass es halt fundamentale Menschen gibt, die nicht mit allem einverstanden sind und dass es durchaus wirklich Konfliktsituationen gibt. Und die Polizisten oder allgemein die Regierung, die legt halt sehr viel Wert darauf, dass auf keinen Fall ein Ausländer, der durch das Land fährt, dass dem irgendwas passiert, weil es gibt einfach nur schlechte Publicity, schlechte Presse und die müssen da mit allem dealen, also mit, die müssen da mit allem klarkommen, was da ist und das macht dann in Europa, im Ausland, macht das einfach ein super schlechtes Bild und das ist, ja, ich habe immer das Gefühl, das ist das Ding, was die auf jeden Fall vermeiden wollen. In der ganzen Zeit, in der ich jetzt in Pakistan bin, weder in der Polizeistation noch irgendwie auf welchen Straßen habe ich irgendwelche Frauen gesehen. Das heißt, man begibt sich eigentlich nur unter Männern und diese Polizeistation an sich, dieses Hauptgebäude, wo wir dann in das Büro des, ja, des Hauptwachmeisters oder des Chefs der Wachstation eingeladen wurden und der hat dann kurz mit uns unterhalten, da wurden auch unsere Pässe nochmal kontrolliert. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass halt nie Frauen in den Gebäuden sind, wird da auch nie geputzt, weil der pakistanische Mann putzt natürlich nicht. Also wo kommen wir denn da hin? Und das sieht man allen Gebäude einfach an. Es ist alles super runtergekommen. Der Charme, also ja, man muss sich das vorstellen, das wurde wahrscheinlich in den 70ern wurde das gebaut oder in den 60ern und seitdem wurde das nie wirklich ordentlich geputzt oder es wurde irgendwie mal was renoviert. Alles ist so ein bisschen... Ja, es wirkt alles deutlich verwohnt und älter aus. Zu der Jahreszeit war gerade Winter. Es war kurz vor Weihnachten. Ich weiß das genaue Datum leider nicht mehr. Es musste der 20., 21. oder 22. Dezember gewesen sein. Und in ganz Pakistan, man sieht wohl nirgends, wirklich wohl nirgends, dass überhaupt Weihnachten stattfindet. Weihnachten existiert in Pakistan einfach gar nicht. Es gibt keine Weihnachtsbäume, es gibt keine Weihnachtsdekoration. In den Supermärkten, es gibt natürlich eh keine Supermärkte, ist nichts mit Weihnachtsmännern voll. Und das war ganz komisch zu sehen, weil in meiner surrealen Welt bin ich davon ausgegangen, dass ja überall auf der Welt, dass einfach Weihnachten stattfindet. Dass egal, wo man hingeht, sind alle durch das amerikanische Fest durchkommerzialisiert. Aber in Pakistan, ja, ist wie eine Parallelgesellschaft. Das findet da einfach gar nicht statt. Und ich muss auch gestehen, ich war da nicht böse drum. Ich bin kein großer Freund von Weihnachten. Diese ganze aufgesetzte Besinnlichkeit ist mir immer so ein bisschen suspekt. Und ich bin dann auch immer ganz froh, wenn das vorbei ist. Insgesamt waren an Reisenden in dieser Polizeistation, das waren einmal die beiden Holländer, die wir letztes Mal schon hatten, es war der bekannte Walter, ich war dabei und in der Polizeistation waren schon drei andere Reisende, die das nicht ganz so gut getimt hatten mit den Visa-Formalitäten. In der Polizeistation selber, da gab es auch, wie ich das schon bei der Grenzüberquerung erzählt hatte, es gab nicht einen einzigen Computer. Es wurde alles noch mit so braunen Aktenordnern gemacht. Und noch so eine Kleinigkeit, in Pakistan gibt es kein DIN A4. Das heißt, alle Unterlagen, die wir hatten, also alle Zettel, die wir ausgedruckt haben, die waren so 2 Zentimeter länger und auch ein bisschen breiter. Und ich hatte mir im Vorfeld schon so Klarsichthüllen, DIN A4 Klarsichthüllen organisiert, damit ich meine Unterlagen sauber verstauen muss. Man muss halt sein ausgedrucktes Visum muss man immer mit sich tragen. Und das passte einfach nicht rein. Das sind auch so interessante Kleinigkeiten, dass die halt ein anderes Normsystem da haben. Und nachdem wir dann alle Unterlagen ausgefüllt hatten, alle Pässe wurden kontrolliert, auf die Visum, oder auf die Visas, Visumme, wurde nochmal ein Blick drauf geworfen. Und wir das ausdiskutiert hatten, dass wir doch in der Polizeistation übernachten durften. Das war es auch unser einziger Kontakt mit den, sag mal, mit der Führungsriege, mit den Leuten, die im Büro sitzen. Und die haben uns dann rausgeschickt in den großen Haupthof, wo halt die ganzen Polizisten, die halt immer regelmäßig auf Patrouille gehen, wo die untergekommen sind. Und in der Polizeistation, das war auch so ein bisschen so ähnlich wie das vor, was ich letztes Mal erzählt habe an der Grenzstation. Es gab einen großen Innenhof. Das war alles natürlich jetzt nochmal eine Nummer größer, weil Quetta ist halt eine Millionenstadt. Da gibt es 1 oder 2 Millionen Einwohner. Schon eine sehr große Stadt. Von der Stadt selber haben wir aber leider sehr wenig gesehen. Wir durften nachher ohne Begleitschutz, durfte man nicht aus der Stadt raus. Aber erstmal mussten wir einquartiert werden. In der Polizei war relativ viel los. Es gab eine große Stube und ein Großteil der Polizisten, die sind dauerhaft in der Polizeistation stationiert. Das heißt, sie sind da wirklich 7 Tage die Woche über 2, 3 Monate und anschließend gehen die dann wieder für einen Monat zurück zu ihrer Familie. Ja, und das war eigentlich nur ein großer Raum, in dem 20 Betten standen. Also das war schlimmer als eine Jugendherberge. Jeder hatte so eine Metallkiste vor seinem Bett stehen und wir durften uns dann an den Rand auf den Boden legen. Ja, ein paar von den jüngeren Polizisten, die mussten auch auf dem Boden liegen. Da lag dann ein Teppich aus und dann haben die dann auch auf den Boden gelegt und die hatten dann halt keine eigenen Betten. Da war es aber relativ voll und deshalb habe ich dann gesagt, kein Problem für mich. Ich mache hier auf dem Dach, da war noch so eine Art Dachterrasse und da baue ich da mein Zelt auf, da setze ich mein Zelt dahin und dann kann ich dann draußen übernachten. Es war so plus minus 0 Grad, vielleicht ein bisschen kälter, minus 1 oder minus 2 maximal. Das war doch kein großes Problem für mich. Ich habe ja einen dicken Daunenschlafsack, da ging das ohne Probleme. Aber das kann ich ja schon ein bisschen vorwegnehmen. Ich habe da mein Zelt da aufgebaut auf dem Dach. Und das war eigentlich auch ganz gut, weil es dann doch angenehmer ist, im Zelt zu übernachten, als in so einer relativ kleinen, stickigen Stube, wo dann 20, 30 Leute übernachten, die dann natürlich auch ab und zu immer rein und rausgehen, wenn die irgendwelche Schichtwechsel haben. Aber was ich halt nicht oder wo ich nicht drauf geachtet habe, Pakistan ist ja muslimisch und fünfmal am Tag oder mehrmals am Tag hört man den Muezzin, den hört man dann laut über die Stadt hinweg. Und in der Polizeistation, weil die Polizisten meistens unter sich bleiben, gibt es einen eigenen Gebetsraum und auch einen eigenen Lautsprecher. Und ich habe ein bisschen verpeilt, dass ich mein Zelt genau vor dem Lautsprecher aufgebaut habe. Das war halt so ein riesiger Hornlautsprecher. Und morgens zum Sonnenaufgang, irgendwie um 5 Uhr, ging es dann los. Allah! Weil ich glaube ja auch immer, die singen dann ja auf Arabisch. Das ist auch ganz witzig. Ich habe mal im Iran und Pakistan Leute gefragt, was die überhaupt singen. Und die Antwort war dann da, oh, ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwas auf Arabisch. Aber irgendwas mit Allah ist groß oder so werden die schon singen. Aber genau wissen wir das auch nicht. Ja, auf jeden Fall stand ich dann morgens direkt senkrecht im Bett oder in meinem Schlafsack. Naja, dann habe ich dann aber am nächsten Tag mein Zelt so ein bisschen verrückt. Deshalb war das kein Problem. Und ich glaube, das war so eines der coolsten Erfahrungen auf dem Dach in Pakistan von der Polizeistation mein Zelt aufzuschlagen. Das ist auf jeden Fall ein sehr ungewöhnlicher Ort. Ja, die gewöhnlichen Polizisten, das war dann quasi unser erster richtiger, dauerhafter oder längere Interaktion mit den Leuten. Und die Leute, die waren mega happy, dass wir da sind. Die waren auch total neugierig, haben uns mal ausgefragt. Und die konnten alle super gutes Englisch. Ich habe ja schon mal erzählt, Englisch ist aufgrund der Kolonialisierung der Engländer immer noch Amtssprache in Pakistan. Die normale Sprache ist Urdu, was genauso geschrieben wird von den Schriftarten wie im Iran. Und es wird so gesprochen wie Hindi in Indien. Aber mit Englisch kommt man in Pakistan einfach super zurecht. Ein großes Highlight in der Polizeistation war auch auf jeden Fall die Kantine. Da haben wir wahrscheinlich die meiste Zeit verbracht. Da gab es super viele frittierte Sachen, sowas wie so eine Art Frühlingsrollen. Und es war einfach mega lecker. Also das Essen in Pakistan ist richtig gut. Das hat mir echt gut geschmeckt. Und es gibt so eine Art dünnes Brot. Das wird in einem Steinofen wird das gebacken. Das ist wie so eine Hohlkugel, ungefähr 1 Meter im Durchmesser. Da ist in der Mitte ist dann Feuer drin. Und dann wird das Brot, das dünne Brot an den Rand gepappt. Und das wird dann da relativ schnell gegart oder gebacken wird das da drin. Und da gibt es das viel mit süßen Sachen dabei. Ach, das ist echt der Hammer. Also pakistanisches Essen ist richtig gut. Man muss halt nur den Tee muss man ausschlagen, weil der Tee echt widerlich ist. Aber das habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Dass das einfach nur ein bisschen heiße Milch mit Wasser und ein paar Krümeln sind und besonders viel Zucker. Allgemein waren die Polizisten da immer super relaxed. Das sah man auch daran, dass sie in ihrer Stube da gesessen haben und sich vor ihrem Schichtbeginn sich nochmal eine Tüte durchgezogen haben, bevor die dann losgefahren sind. In Quetta in der Stadt standen für uns zwei wichtige Sachen an. Einmal müssen wir in NOC oder NOK, ich weiß den Namen nicht mehr genau, aber das ist so eine Bestätigung, dass wir uns in Pakistan aufhalten dürfen. Den müssen wir auch immer mitführen und da müssen wir ganz grob angeben, wo wir hinfahren wollen. Und das muss man beantragen. Und das kann man am Montag machen. Und ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, ich bin samstags, habe ich die Grenze überquert, um sonntags und montags auf jeden Fall sicher diese Grenzüberquerung zu machen, die Grenzüberquerung mit Polizeischutz. Und dann am Montag oder Dienstag auf das Amt zu gehen und dann die Bestätigung mir zu holen, dass ich mich in Pakistan aufhalten kann. Das ist allerdings auch relativ einfach, weil die Polizisten wissen halt, da kommen regelmäßig Ausländer vorbei, die hier das Land durchqueren und die fahren einen auch immer direkt überall hin, wo man hin muss. Also die haben uns dann direkt dahin gebracht und wir waren eine Gruppe mit. Das waren wir ja diese 7 Leute, die wir waren. Und dann haben die uns gesagt, wo wir hingehen mussten. Die wussten auch Bescheid und wir mussten eigentlich nur abwarten, bis der richtige Mann, der dafür zuständig war, bis der halt unsere Formulare ausfüllen konnte. Und es dauerte natürlich, weil, ja, ist halt eine andere Organisation, als man das aus Deutschland kennt. Es funktioniert einfach alles irgendwie und irgendwann. Und da braucht man auch gar nicht drängeln oder so. Das funktioniert einfach, wenn es fertig ist. Und man bekriegt natürlich auch immer, wenn man dann sitzt, leckeren Tee angeboten. Der zweite Punkt, der für uns relativ wichtig war, wir mussten Geld wechseln, beziehungsweise beim Bankautomaten vorbei Geld wechseln. Ich hatte mein ganzes iranisches Geld, hatte ich im Vorfeld das ausgegeben. Und ich glaube, ein bisschen Rest hatte ich noch, den habe ich in Dollar gewechselt, weil es ist eigentlich in dieser Gegend ist das nie verkehrt, wenn man ein paar Dollar dabei hat. Aber man kann endlich, nachdem man im Iran ja mit der EC-Karte kein Geld abheben konnte, kann man in Pakistan endlich wieder Geld abheben. Und das ist doch dann so ein bisschen erleichternd. Beim Iran hat man sich schon immer überlegt, was passiert jetzt, wenn auf einmal mein Geld geklaut wird. Dann stehe ich da ohne irgendwas und dann ist das mega kompliziert. Und da sind wir halt mit der Polizei dann zur Bank gefahren und konnten dann unser Geld abheben und sind aber wieder zurück zur Polizeistation. Die anderen Reisenden, die auch gleichzeitig mit mir in der Polizeistation waren, das waren natürlich die Holländer, Walter und ich. Und dann war das noch ein Mädel aus China, auch ein junges Mädel. Dann war das ein weiterer älterer Radfahrer aus, wo war der her? Aus der Tschechoslowakei oder meine ich zumindest. Der war ein bisschen seltsam, der war sehr in sich geschlossen, hat wenig mit den anderen Leuten geredet. Ich dachte, der kann cool, der ist ein anderer Radfahrer, aber naja, der war, blieb lieber so ein bisschen für sich. Und da war noch ein anderes Mädel aus Brasilien, die war auch da. Und ja, insgesamt war das eigentlich, bis auf ja Walter und der andere Radfahrende, der ist auch, glaube ich, dann komplett nachher mit dem Zug direkt bis nach Lahore durchgefahren, weil er halt nicht durch Pakistan durchfahren wollte. Aber ansonsten war das eigentlich eine coole Truppe. Das hat echt Spaß gemacht mit den Polizisten, mit denen man, nachdem man da, ich glaube, insgesamt waren wir 3 Tage auf der Polizeistation, nachdem man sich noch ein bisschen mit denen angefreundet hatte und dann hat man da um die Feuertonne rumgesessen, hat dann immer in der Kantine mit denen gesessen und das war schon ganz cool an sich. Was nicht so cool war in Pakistan und da ich euch ja auch so ein Bild geben möchte von den Sachen, die man nicht so im Reiseführer liest, das sind die Toilettenanlagen, die sich nachher komplett durch Pakistan durchziehen. Ich will jetzt nicht so sehr ins Detail eingehen, aber ich habe das ja erzählt, im Iran hat man halt überall ein Stehklo mit dem Schlauch und da gewöhnt man sich nach einiger Zeit dran und ich denke mal, ich bin nicht der einzige Reisende, der irgendwann feststellt, ey, mit dem Schlauch und so, das ist gar nicht verkehrt, vor allem wenn mal warmes Wasser rauskommt im Winter, wenn es kalt ist. Und gerade in öffentlichen Toiletten ist das doch besser, wenn da nicht so wirklich auf Reinigung geachtet wird, wenn da nicht so viel geputzt wird, ist mir so ein ordentliches Stehklo, das einigermaßen sauber ist, dass man mit dem Schlauch eben durchspülen kann, doch lieber als so eine Sitztoilette. In Pakistan sieht das aber nochmal anders aus. In Pakistan gab es in der ganzen Polizeistation, wo bestimmt immer mindestens 50, 60 Leute anwesend waren, gab es 2 Toiletten. Und das war einfach, ich würde es nicht mal Plumpsklo nennen. Meine Oma hatte früher noch so ein Plumpsklo und das war für mich ein grausiger Ort. Da hätte ich nie über mich gebracht, da drauf zu gehen. Also die Toiletten in Pakistan, das sah so aus, das war einfach nur ein 1x1 Meter großer Raum mit einer Holztür. Der Boden war aus Beton und da war ein Loch. Also nicht, wie man das jetzt im Iran gesehen hat, oder wie man es vielleicht kennt, dass das so eine Keramik-Stehklo-Schüssel ist mit so Podesten, wo man draufstellt. Nein, das war einfach nur ein Loch im Beton, wo unten dann ein Abwasserrohr durchging und es gab keine Spülung. Da stand so eine Gießkanne neben. Und ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es war das Ekligste, was ich je gesehen habe. Und das hat sich dann nachher komplett durch Pakistan durchgezogen. Also die Toiletten in Pakistan sind wirklich dritte Welt. Das war echt hart. Und ich habe ja vorhin erzählt, da waren auch 2 relativ junge Mädels, die Frau aus Holland, die auch mit dem Jeep gefahren ist, hatte da kein Problem mit. Es gab allerdings ein Problem mit einer Person. Die hat sich da ziemlich angestellt. Die hat sich darüber beschwert, wie eklig das ist und dass man hier doch krank wird. Und die war kurz davor, den Polizisten in Pakistan doch endlich mal zu erklären, dass das überhaupt nicht geht, dass die so mal was tun sollen, dass sie so ja nicht in ihrer Polizeistation da hausen dürfen. Ihr könnt ja raten, wer das war, ob es einer von diesem beiden Mädels war, die noch relativ jung war, oder ob es Walter war, der meinte, er müsste die Polizisten in Pakistan belehren. Ich möchte mich da nicht weiter dazu äußern. Aber ich kann schon mal spoilern, der wahre Facepalm-Moment, wo man wirklich so denkt, Alter, was stimmt mit dir nicht, der kommt noch. Da kommen wir auch noch zu. Und dann, wenn ich nur daran denke, dann wird mir schon schlecht. Aber das kommt später noch. Okay, also wir waren jetzt auf dieser Polizeistation, wir durften die Polizeistation nicht verlassen. Wir durften an dieser Straße, die zu dieser ganzen, sag ich mal, Polizeidienststelle, zu diesem Polizeibereich gehörte, durften wir uns frei bewegen, aber Walter durften wir noch nichts machen. Und jetzt sah es weiter so aus, wir waren alle angehalten, dass wir mit dem Zug in die nächste Stadt fahren sollten. Das war Saka und in Saka wurde uns gesagt, da dürfen wir uns frei aufhalten. Da dürfen wir, wenn wir aus dem Bahnhof raus sind, dürfen wir überall hin, da können wir Pakistan erkunden. Und ich hatte schon mega Bock drauf, weil man durch die Stadt gefahren ist, man hat das ja schon gesehen, das Gewusel und Gewinsel und überall die Märkte, die auch wirklich dann Märkte sind und die Bazare, die, ja, das ist wie so eine andere Welt, wo man dann auf einmal reinfährt. Und ich hatte da schon so richtig Bock drauf. Die nächste Stadt, die Saka, ja genau, die heißt Saka, schreibt man auch so S-U-C-K-E-R. Und wir sind dann zum Bahnhof rübergefahren. Auch wieder mit der Polizei und wir mussten erstmal ein Ticket kaufen. Der Bahnhof war relativ stark besucht, da waren sehr viele Leute aus Pakistan und es waren ziemlich lange Schlangen. Das sah aber folgendermaßen aus, wir sind mit dem Polizisten da rein. Der Polizist drängt so ein bisschen die Leute mit der Spitze von seinem Gewehr oder von seinem Maschinengewehr zur Seite. Alle machen den Polizisten Platz. Wir stellen uns ganz vorne an den Schalter an und der fragt, ob wir alle nach Saka wollen. Alle heben die Hand. Er fragt, in welcher Klasse wir fahren wollen. Es gab 3 Klassen zur Auswahl. Die 1. Klasse mit Klimaanlage. Es gab so eine mittlere Klasse im Abteil und es gab die Holzklasse. Und es war, glaube ich, eine 6-Stunden Fahrt oder 7-Stunden Fahrt. Und da haben wir uns alle gedacht, okay, dann nehmen wir die mittlere, also das, was wir ein Abteil haben. Wir müssen ja nicht direkt den harten Kulturschock kriegen in Pakistan. Und die 1. Klasse mit Klimaanlage braucht man eh nicht im Winter. Das hat umgerechnet 15 Euro gekostet, war nicht ganz billig. Aber im Vergleich zur Deutschen Bahn ist das natürlich immer noch ein Schnäppchen. Ja, und so waren wir nach 20 Minuten auch aus dem Bahnhof raus. Und ja, niemand hat sich da was getraut zu sagen. Vielleicht ist das aber auch für uns ganz gut gewesen, weil wenn das auch nur so ähnlich chaotisch ist, wie das nachher in Indien sein wird, weil ich mir da im Zugticket geholt habe, ist das vielleicht ganz gut, dass wir mit dem Polizisten da waren. Eine Kleinigkeit, die haben wir leider nicht organisiert bekommen und wir hätten zwar alle gerne SIM-Karten gekauft in Pakistan und die Polizisten haben uns dann immer vertröst, ja, wir fahren nachher, wir stellen gleich einen ab und der fährt euch dann zu einem Laden, wo man SIM-Karten kaufen kann. Das ist kein Problem, das machen wir später. Und wir haben dann auch mehrmals nachgefragt und wir wurden immer nur vertröstet. Ja, nachher kommt einer und das gehört auch wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht genau, ob die wirklich da noch viel andere Sachen zu tun hatten oder ob die einfach nur keine Lust hatten, was ich mir auch ganz gut vorstellen kann, weil die mussten ja auch so ein bisschen Babysitter spielen für uns. Und so wurden wir halt mehrmals vertröstet und dann hieß es, ja, in einer Stunde kommt jemand und der fährt euch dann eine SIM-Karte kaufen und dann ist doch keiner gekommen. Und das war so ein bisschen schade. So hatte ich dann leider keine SIM-Karte. Das heißt, wir hatten natürlich alle kein Internet. Es gab zwar wohl an der Polizeistelle WLAN, aber wir wussten nicht das Passwort und die wollten uns das auch nicht sagen. Bis irgendwann das Mädel aus China, das hat es dann irgendwie geschafft, einem der Polizisten das WLAN-Passwort rauszuleiern. Das war echt der Hammer. Ich weiß auch leider nicht mehr, wie die hieß. Die war auf jeden Fall ziemlich cool drauf. Und die hat eben dann irgendwie schöne Augen gemacht. Und dann hat die das WLAN-Passwort gekriegt. Das war eine Erlösung für uns. Ja, am nächsten Tag sind wir dann wieder zum Bahnhof, um den Zug zu kriegen. Wir waren ein bisschen spät dran. Und ich bin so ein bisschen unschlüssig, ob die Polizisten den Zug für uns angehalten haben. Weil der ist deutlich später losgefahren. Und die sagten schon immer, wir müssen uns beeilen. Einer von den Polizisten ist vorgefahren und es stand auch niemand anders mehr da. Also es machte auf jeden Fall sehr stark den Eindruck, dass die Polizisten die Macht hatten, jetzt zu sagen, hier, die Ausländer müssen jetzt wegfahren. Der Zug muss jetzt nochmal 10 Minuten warten. Und es war ein sehr großer Zug. Was natürlich auch noch auf dem Plan stand, wir müssen noch unsere Fahrräder in den Zug bekommen. Und das war auch sehr eigenartig. Das gab dann also einen Gepäckwaggon Und da stand schon mehrere Motorrollerstander drin und es war halt überhaupt kein Platz da für uns. Also Motorräder und Motorroller, die standen da und der ganze Boden war voll. Es war auf dem Boden, ja, nicht ein Zentimeter Platz. Da haben wir einfach unsere Fahrräder genommen, auf die Motorräder draufgestellt. Davon ist noch ein Spiegel abgebrochen von einem Motorrad. Aber ich glaube, da darf man sich da nicht beschweren. Ich hatte mit Absicht meine Taschen. Ich habe alles, was kaputt gehen kann, hatte ich da rausgenommen. Die hatte ich da direkt mit mir mit. Aber mein ganzes Gepäck und so, das hatte ich in den Taschen drin gelassen. Und habe die quasi als Schutz an dem Fahrrad dran gelassen. Du hast ein bisschen Stoßschutz. Und du wurdest dann auch noch in dem Zug verstaut. Ja, der Zug war ein bisschen älter, aber sonst gab es da nichts zu meckern. Wir hatten halt unser eigenes Abteil. Da war auch noch eine pakistanische Familie drin. Das war das erste Mal, dass ich eine pakistanische Frau gesehen habe. Ich glaube, normalerweise gibt es extra spezielle Männer- und Frauenabteile. Also die Massenabteile, wo halt viele Leute sitzen, damit die nicht zusammensitzen. Und ich glaube, die war erst so ein bisschen skeptisch, weil für uns ist das ja nicht so ein Ding. Ja, da sitzen halt Frauen, boah, ist halt kein Thema. Und sie war... Das dauerte so ein bisschen, bis sie so ein bisschen warm geworden sind, bis sie so ein bisschen lockerer geworden sind, dass uns das alles total egal ist. Und da konnten wir uns auch ganz cool mit denen unterhalten und die haben uns ein paar Sachen über Pakistan erzählt. Das war schon ganz nett. Ansonsten war die Zugfahrt gar nicht so spektakulär. Wir wurden ab und zu kontrolliert, da wurden unsere Pässe kontrolliert. Man sah ab und zu, dass in dem Zug, dass da jemand oder Polizisten auch mit Maschinengewehren hoch und runter patrouillierten. Aber das war es im Grunde genommen schon. So 6, 7 oder 8 Stunden später sind wir dann angekommen in Saka. Es war schon ziemlich spät abends. Wir sind morgens losgefahren. Es muss so gegen 8, 9 Uhr oder später auch abends gewesen sein. Es war auf jeden Fall schon dunkel, da kann ich mich noch dran erinnern. Und wir sind dann aus dem Zug raus. Und das Erste, was wir sehen, ist, dass wir abgefangen werden von so einem kleinen Mann aus Pakistan, der... lief rum in Zivil, das heißt, er hatte keine offizielle Uniform an und er sprach uns direkt an, hey Leute, gut, dass ihr angekommen seid, ich kann euch dann jetzt direkt zum Hotel bringen, kommt einfach mit mir mit, ich führe euch in ein Hotel, das ist auch ein gutes Hotel, müsst ihr euch keine Gedanken machen. Und ich dachte mir sofort, ey, ich bin erfahren, ich kenne mich aus, das ist ein Abzieher. Der will uns jetzt in irgend so ein Hotel bringen und uns jetzt halt, das ist ein böser Scam und wir zahlen viel zu viel. Und wir dürfen uns ja frei bewegen. Hier ist überhaupt nichts und das haben wir denen mal auch klar gemacht. Und der so, nein, 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 ihr müsst mit mir mitkommen, ich bin jemand Offizielles. Kommt auf jeden Fall mit, ihr dürft ihr nicht einfach für euch frei bewegen. Und der lief halt komplett hier rum in Zivil, wollte uns auch nicht seinen Personalausweis zeigen. Und da fiel uns auf einmal auf, oh, was eigentlich mit unseren Fahrrädern? Während wir mit diesem Typen diskutiert haben. Und da mussten wir erstmal klar machen, ey, wir müssen hier in das Gepäckabteil, bevor der Zug hier losfährt, wir müssen unsere Fahrräder da rausholen. Und der so, nein, macht euch keine Gedanken, da kümmern sich schon die Leute drum. Das ist kein Thema. Und das wurde immer suspekter mit dem. Es wurde immer eigenartiger. Und so, nee, nix da. Ich habe den Namen von dem Typen vergessen, der auch mit dem Rad unterwegs war. Ich habe kaum mit dem geredet. Oh, ich so, ey, komm, wir gehen jetzt los, wir lassen ihn jetzt stehen, wir gucken jetzt nach unseren Fahrrädern, dass die aus dem Zug rauskommen. Ich habe keinen Bock, dass der Zug jetzt weiterfährt und unsere Fahrräder sind immer noch da drin. Und dann sind wir zur anderen Seite des Zuges gerannt und die Türen haben sich schon geschlossen. Ich so, scheiße, so eine Kacke aber auch. Und da kommen wir da hinten an und dann hatten die rausgeräumt. Nochmal richtig Schwein gehabt. Also es war auch kein Defekt da dran. Das war richtig gut, also, puh. Da ist mir ganz schön der Kackstift gegangen. Aber sind wir wieder zurück, weil die anderen Leute, mit denen wir unterwegs waren, die haben immer noch mit dem kleinen Typen diskutiert. Und die, als wir da ankamen, sagten die dem, ey, wenn du uns erzählen willst, dass du hier offiziell von der Regierung bist, dann zeig uns doch mal deinen Ausweis. Und da zeigte der uns einen Ausweis und hielt da mit dem Daumen seinen Zeigefinger da drauf. Nicht den Daumen, seinen Zeigefinger. Hielt mit dem Daumen, hielt er auf das Foto drauf und wollte den nicht richtig zeigen. Und das Mädel aus Brasilien, so geistesgegenwärtig, wollte ein Foto von machen. Da zieht er den Ausweis weg und so, ey Junge, was du hier machst, das geht gar nicht. Du kannst nicht versuchen, uns hier was aufzuschwatzen. Und da dachte ich, alles klar, wir gehen jetzt. Und... das haben wir auch gemacht. So die Hälfte der Truppe ist dann gegangen. Ich glaube, es war Walter und die Chinesen, die sind mit mir mit. Und die anderen sind noch kurz da geblieben. Und wir sind einfach kackend reist aus dem Bahnhof raus, weil wir waren frei, wir waren in Zacka und wir konnten uns frei bewegen. Wir konnten selber gucken, wo wir unterkommen. Und wir hatten schon in Quetta hatten wir schon im Internet geguckt, dass wir ein paar Hotels raussuchen, ein paar günstige Unterkünfte. Und dann sind wir dann einfach losgegangen in die Stadt rein, in das Gewusel von Pakistan, wo man natürlich super auffällt. Und es gab Tausende an, wie nennt man das eigentlich? Ich habe die Leute mal gefragt, und ob das Tuk-Tuk sind, aber niemand kennt Tuk-Tuk. Das sind halt Dreiräder, Rikschas. Aber diese dreirädigen Transportvehikel, die quasi als Taxi sitzen, die fahren überall rum, alles voll mit Motorrädern, Kamelkarren, Eselkarren, viele Leute zu Fuß, viele Leute auf Fahrrädern. Also total das Leben an sich in dieser Stadt, und man wird total überfordert. Man wird ja überfallen von diesen vielen Eindrücken. Es war echt der Hammer. Und da sind wir ungefähr 10 Minuten lang die Straße runtergelaufen, und auf einmal von allen Seiten, wie in so einem schlechten Film, kamen so Pickup-Trucks, Polizei-Pickup-Trucks, Leute mit Motorrädern, also alles Polizisten. Die haben uns eingezingelt von allen Seiten. Und der Typ, der, wo wir gedachten halt, das wäre so ein Typ, der uns irgendwie abziehen wollte, der stieg dann aus einem Auto aus. Und ja, wir lagen wohl so ein bisschen falsch. Anscheinend war er echt von der Regierung. Er hatte auf uns gewartet. Und er sollte uns in ein sicheres Hotel bringen, weil wir hatten ja die Information, dass wir uns in Zacka endlich frei aufhalten durften. Das stimmte so leider nicht. Wir mussten nochmal ein Hotel nehmen, und er wollte uns zum Hotel bringen. Der meinte, das wäre auch gut, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich so, okay, wir gucken uns das an, wir gehen dahin, aber wir wollen nicht super viel bezahlen. Wir haben einfach nicht so viel Kohle, weil eigentlich alle in unserer Truppe waren mega low budget unterwegs. Und so sind wir dann in das Hotel gefahren, das heißt, die Polizeiwagen vor uns her und wir mit den Fahrrädern hinterher, die anderen Leute in dem Polizeiwagen drin, und sind dann in dieses Hotel, das schon relativ ordentlich aussah, gehen dann in diese Lobby rein, und da kam der Chef dann auch von dem Hotel, und der bot dem Typen, der uns halt abgefangen hatte, dann direkt einen Tee an und ähnliche Sachen. Und man merkte schon von der Art und Weise, wie der behandelt wurde, dass er anscheinend wirklich was zu sagen hat. Schon, das ist sehr komisch. Und dann erzählt er uns, das ist hier super Zimmer, das ist echt gut. Und irgendwer fragt von uns dann, ey, was kostet das denn? Und der sagt dann, der Hotelchef, ja, pro Nacht 4.000 Rupien. Und alle von uns, ohne uns abgesprochen zu haben, wir stehen gleichzeitig auf, so, nein, das ist zu teuer. Was hatte ich gesagt? 180 Rupien sind 1 Euro. Also es war definitiv zu teuer und nicht in unserem Budget. Das war ein gutes Hotel, und wir haben dann weiter mit dem Typen diskutiert, so, ey, nee, das geht nicht. Das können wir nicht bezahlen, beziehungsweise das wollen wir nicht bezahlen. Naja, nach langem Hin und Her hat er dann ein anderes Hotel für uns gefunden, das halt nicht so schick war, und da kostet das Doppelzimmer für 2 Leute 2.000 Rupien, also 1.000 Rupien pro Person. Und da ich der Deutsche war, musste ich dann mit Walter auf ein Zimmer quasi. Und so waren wir dann in diesem ganz okayen Hotel. Wir durften leider das Hotel auch nicht verlassen, um was zu essen zu holen. Das heißt, die Polizei hat dann gesagt, den Leuten im Hotel, wenn wir was zu essen haben wollen, sollen wir uns da melden, und dann organisieren die das für uns. Und das haben die dann auch gemacht. Deshalb war das da ganz entspannt. Und das war noch der Abend, das war Heiligabend. Das war Weihnachten. Und im Endeffekt habe ich dann beim Pakistan Weihnachten zusammen mit Walter auf einem Zimmer verbracht. Ja, schön, wo? Wir hatten aber auch ausgemacht mit diesem komischen Typen, dass wir am nächsten Tag mit einer Polizeieskorte, dass wir ein bisschen durch die Stadt gehen dürfen, weil es war nicht alles so strikt wie in Quetta. In der Stadt war es so ein bisschen lockerer, und uns wird dann zugesagt, es kommt ein Polizist bei der Stadt vorbei, bei dem Hotel vorbei. Und der führt uns dann durch die ganze Gegend, durch die Stadt durch. Und da können wir ein bisschen Sightseeing machen. Also es war dann alles ein bisschen entspannter nachher. Und da kam dann auch ein relativ alter Polizist am nächsten Tag vorbei. Man merkte das ganz klar, das war so ein Typ, der ging kurz vor der Rente, der humpelte auch so ein bisschen. Und sein Job, der hatte den Schonjob, dass der ein bisschen die Touristen durch die Gegend führt. Der muss jetzt nicht irgendwo Wache schieben. Und da hat er uns ein bisschen durch die Gegend gezeigt. Und da sind wir durch die Märkte gegangen, wo halt mitten auf dem Markt dann die Ziegen auseinandergenommen werden. Und was ich dann auch direkt gelernt habe, man sieht das immer öfter beim Metzger, liegen dann vorne, die ganzen Köpfe sind dann aufgebahrt, Und mir wurde das so erklärt, das Erste, was an einem Tier schlecht wird oder was anfängt zu schimmeln, ist der Kopf. Und man riecht das da als Erstes. Deshalb werden die Köpfe vorne aufgebahrt, damit dann die Kunden sehen können, ob das Fleisch gut ist oder nicht, weil man halt den Verwesungszustand am schnellsten am Kopf sieht. Ist natürlich alles für uns etwas gewöhnungsbedürftig, aber so ist das halt. So, am Ende des Tages gab es noch so eine kleine Diskussion, weil ich wollte dem Polizisten einfach ein bisschen Trinkgeld geben. Der ist die ganze Zeit mit uns mitgefahren, hat uns alles gezeigt, war mega geduldig. Und da wollte ich dem, 5 € Trinkgeld geben. Und dann hat sich jemand anderes aus unserer Gruppe sehr echauffiert, was das denn sollte. Das ist doch sein Job, uns hier zu beschützen. Der braucht kein Trinkgeld. Naja, wollen wir nicht weiter darauf eingehen. Am nächsten Tag durfte ich endlich weiterfahren. Ach, eine SIM-Karte hatte ich leider immer noch nicht. Das hatte noch nicht geklappt. Und am nächsten Tag wurde mir gesagt, okay, du hast jetzt alle deine Unterlagen. Morgen kommt ein Polizist vorbei mit dem Motorrad. Der führt dich aus der Stadt raus und dann darfst du das Land dir anschauen. Da kannst du frei rumfahren. Ich konnte es immer noch nicht glauben. Aber am nächsten Tag war das wirklich so, mittags kam der Polizist mit dem Motorrad und der hat mich dann aus der Stadt rausgefahren und ich war frei in Pakistan. Nach der ganzen Zeit, nach der Polizeieskorte über der Grenze, nach der Zeit in der Polizeistation und dann nochmal 2 Tage, die ich in Zaka verbringen musste in dem Hotel, war ich endlich frei. Ich konnte mich frei in dem Land erkunden, im Tal, surrealen, verrückten Land, und ich konnte überall hinfahren. Ach, das war echt der Hammer. Ja, ich war jetzt endlich frei und in der Stadt Zaka, wo ich war, die war im westlichen Drittel, und ich wollte einmal komplett durch das Land durchfahren bis nach Lahore, bis ich dann endlich die Grenze nach Indien überqueren kann. Und durch dieses Land durch führt eine große Hauptstraße. Die Pakistani haben mir gesagt, das ist sowas wie die Vene oder der Puls von Pakistan. Das ist die Hauptstraße, wo alles herfährt, und an der Straße bin ich entlang gefahren. Und es gab relativ viel Verkehr. Also erstmal muss ich sagen, die Straße war in einem super Zustand. Es gab relativ wenig Schlaglöcher. Das hatte ich überhaupt keine Probleme, daher zu fahren. Es gab immer einen relativ breiten Seitenstreifen, wo ich gut herfahren konnte. Den musste ich mir natürlich oftmals mit Kamelkarren teilen oder mit Eselskarren oder ähnlichen Sachen, manchmal auch Handkarren. Allgemein war der Verkehr relativ langsam. Es war sehr unterschiedlich. Es gab einigermaßen moderne LKWs, teilweise Benzin-LKWs, die nennt man das Benzin-LKWs, so Tankwagen, die relativ modern waren, wie man das von uns kennt. Es gab aber auch diese klassischen pakistanischen LKWs, die von oben bis unten behangen sind mit Zeug, mit Glocken, mit Holzvertäfelung, mit ganz viel Blechverkleidung, die bemalt sind und die dann fast Schritttempo fahren, die super langsam sind, die wahrscheinlich zum großen Teil total überladen sind. Was man auch sehr, sehr häufig sieht in Pakistan, also zu der Zeit, in der ich auch war, war Zuckerrohr. Es gab extrem viele Zuckerrohrplantagen oder Zuckerrohrfelder an den Straßen, und die wurden geerntet und die wurden dann auf so, ja, wie Trecker mit Anhänger, da wurden die transportiert zu den nächsten Zuckerrohrmühlen, und die waren, wow, das war rechts und links, kragte das überall hinaus, und es war riesengroß da drauf, und die fuhren sehr langsam. Natürlich muss man in Pakistan keinen Führerschein haben, da kann einfach jeder fahren, der lustig ist, also wenn du fahren kannst, kannst du fahren. Da muss man keine Bescheinigung für haben. Weil das halt an der Hauptverkehrsstraßen ist, bin ich an relativ vielen, Restaurants ist schon der richtige Name, an vielen Gebäuden, das ist, wie stellt man sich das am besten vor? Ja, es sind Raststätten, es sind große offene Gebäude, an denen betonierte niedrige Tische sind, also es ist ungefähr stuhlhoch, ist eine große Fläche, auf die setzt man sich dann im Schneidersitz, also man sitzt nicht auf Bodenhöhe, sondern ein bisschen erhöht. Und da gibt's dann meistens Reis oder ähnliche Sachen, viel Reis mit Hühnchen. Ich glaube, Reis mit Hühnchen ist so die Hauptnahrungsquelle oder das, was am meisten gegessen wird in Pakistan. Man isst auch immer mit den Händen, was mir auch immer noch schwerfällt. Das natürlich als Kind hätte ich gedacht, super. Aber wenn da auch noch viel Soße bei ist und man matscht dann mit den Händen da rum, ich habe dann einfach immer nach einer Gabel gefragt, weil ich war ja eh offensichtlich der Ausländer, und Naja, die Blöße habe ich mir dann einfach gegeben und habe dann einfach weiter mit einer Gabel gegessen und oder mit einem Löffel und nicht mit den Händen. Was ganz gut geht, ist halt mit diesem dünnen Brot, was halt mega lecker ist. Das kann man halt richtig gut zum Essen nehmen. Und ja, deshalb war da erstmal meine Essensversorgung, die war gesichert, weil in regelmäßigen Abständen so Restaurants kommen. Da gehen wir aber später nochmal ein bisschen drauf ein. Aber jetzt müssen wir erstmal auf das eingehen, was am Anfang das Problem war in Pakistan, was mir echt Kopfzerbrechen bereitet hat. Und zwar eine Möglichkeit finden zu übernachten. Was ich schnell festgestellt habe, ist, also mein erster Plan war, ich gehe wildcampen, weil ich gehe immer wildcampen. Und ich war ja auf dieser relativ stark befahrenen Hauptstraße unterwegs und habe natürlich den tagsüber schon immer rechts und links ein bisschen Ausschau gehalten, wie das aussieht, wo kann ich mein Zelt aufbauen, und ich habe wohl nirgends was gefunden. Entweder waren es Städte, wo ich natürlich schlecht mein Zelt aufbauen kann. Zwischen den Städten, ja, ich muss es schon so beschreiben, aber es gab viele, viele Zeltsiedlungen, wo halt die Leute unter echt ärmlichen Bedingungen übernachtet haben. Und ich muss es schon als ein bisschen als Slums bezeichnen. Ich glaube, das kann man sich so sehr gut vorstellen, weil Pakistan ist halt ein extrem dicht besiedeltes Land. Pakistan hat eine Einwohnerzahl von 200 Millionen Leute, ist vielleicht doppelt so groß wie Deutschland. Und in der Gegend, in der ich gefahren bin, das war halt die dicht besiedelte Gegend. Gerade im Norden, im Gebirge. Es gibt große Teile, in den gebirgigen Regionen, die nicht so dicht besiedelt sind. Aber das bedeutet dann natürlich, dass die Gegenden, wo ich mich aufgehalten habe, dass die noch mal stärker besiedelt sind. Und ich habe dann auch kleine Abstecher mal gemacht von der Hauptstraße runter. Habe dann in mein Offline-Navi immer reingeguckt, was ich da sehen konnte. Und ich habe nichts zum Wildcampen gefunden. Und dann war eine super surreale Situation. Ich bin dann eine Seitenstraße reingefahren und da waren dann so Reisfeldermäßige artige Felder. Das heißt, da stand das Wasser stand da drauf. Ich vermute, dass es Reis war. Das sah zumindest für mich so aus. Und da war so ein kleines Waldstückchen, ungefähr 10 mal 20 Meter. Und da war relativ wenig Leute drumherum. Und ich so, geil. Jetzt warte ich hier an der Straße, bis hier wenig Verkehr ist, bis vielleicht wenig Leute hier vorbeikommen. Und dann husche ich zu den Büschen runter, rüber, also zu dem kleinen Wäldchen, ungefähr 200 Meter über das Feld drüber, wo kniehoch das Wasser stand. Und dann baue ich da in dem Wald mein Zelt auf. Und dann warte ich da und warte ich da. Und es war halt immer noch relativ viel Verkehr. Also es kam immer noch in regelmäßigen Abständen, kamen da Leute vorbei. Und ich wollte natürlich möglichst uneinsichtig meine Sachen da aufbauen, weil ich war ja immer noch so ein bisschen unschlüssig nach der ganzen Zeit. Man wird immer von der Polizei eskortiert. Es waren immer Leute mit Maschinengewehren um einen herum, die einen auf einen Acht geben. Und ich wusste ja immer noch nicht wirklich, ist das jetzt echt gefährlich? Ich steche halt extreme raus. Jeder sieht sofort, dass ich Ausländer bin. Jeder geht davon aus, dass ich, weil ich Ausländer bin, dass ich reich bin, dass ich viel Geld habe oder ähnliche Sachen. Auch wenn man nur allein wahrscheinlich meine Kameraausrüstung oder einen Laptop, den ich dabei habe, dann bin ich wahrscheinlich tatsächlich reich. Das ist ja auch immer so ein Ding. Manchmal wird man gefragt, ey, was kostet denn dein Fahrrad so? Und wenn du den Leuten sagst, ja, mein Fahrrad kostet ungefähr so viel, wie du im Jahr verdienst, da versucht man, ja, also ich sage da selten, ja, mein Fahrrad kostet 1500 Euro. Wenn du genau weißt, dein Gegenüber verdient jetzt 250 Euro im Monat, das ist schon, hu. Ja, aber das Surreale an der ganzen Situation, als ich dann gewartet habe, um da reinzufahren, das war dann so, es war kurz keiner da. Ich wollte dann auf diesem kleinen Feldweg zu diesem Wäldchen rüber. Auf einmal kommt ein Polizist angefahren auf dem Motorrad, sagt mir, hey, du darfst hier nicht wild campen, fahr zurück auf die Straße, dreht rum und fährt weiter. Und ich kann mir bis heute gut vorstellen, dass er mir ab Sacker die ganze Zeit gefolgt ist und dass ich die ganze Zeit von der Polizei beobachtet wurde, was ich auch bis jetzt nicht ausschließen kann, dass die Polizei zu jeder Zeit wusste, wo ich mich in Pakistan aufgehalten habe. Zur Polizei an sich werde ich in einer anderen Folge nochmal detailliert was sagen. Ich glaube, nachdem ich meine Silvesternacht, da habe ich schon mal ein bisschen was angeteasert, nachdem ich das erzählt habe, werde ich dann noch mal ein bisschen was zur Polizei sagen. Man muss auf jeden Fall sagen, ich hatte keine negativen Erfahrungen mit den Polizisten. Ich wurde von der Polizei irgendwie nie nach Korruption, nach Geld oder nach Backschiss irgendwas gefragt. Die Polizei hat mich vielleicht manchmal genervt, gestresst, aber im Endeffekt immer gut behandelt in Pakistan. Da kann ich überhaupt nichts sagen. Also ich hatte überhaupt keine negativen Erfahrungen. Aber die Polizei macht es einem in Pakistan das Reisen nicht einfach. Ich habe vor kurzem einen relativ interessanten YouTube-Bericht von zwei Schweizern gesehen, der sich relativ stark gedeckt hat mit dem, was ich auch erlebt habe. Und man sieht, wie die total verzweifelt mit der Polizei diskutieren, wo die denn übernachten können, dass sie nicht 50 Euro für eine Nacht im Hotel ausgeben können, weil die so viel Geld nicht haben. Und dass sie stundenlange Diskussionen mit der Polizei hätten. Und die waren einfach verzweifelt und die sagten im Endeffekt nie wieder Pakistan. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe nämlich nachher Lösungen gefunden, wo ich übernachten konnte, wie das bei mir gut funktioniert hat. Hätte ich das nicht rausgefunden, wäre Pakistan für mich auch das totale Desaster gewesen. Und das war es zu dem Zeitpunkt jetzt, wo ich halt an diesem Reisfeld da stand und der Polizist mir sagte, ey, das ist zu gefährlich, too dangerous, go street, go down, next village. Und es wird schon kurz vor dunkel, ich weiß nicht mehr, ja, es wurde ja relativ früh dunkel, wir hatten zwei Tage nach Weihnachten oder ich glaube den zweiten Weihnachtsfeiertag hatten wir gerade. Und ich war da so ein bisschen verzweifelt und so, scheiße, was machst du denn jetzt? Vielleicht fährst du mal weiter, vielleicht hast du doch mal irgendwo Glück, weil bis jetzt habe ich ja immer einen Platz zum Übernachten gefunden. Und da bin ich noch ein bisschen ziellos weiter an der Straße gefahren, an der Hauptstraße, und es wurde nicht besser. Es wurde einfach nicht besser. Ich hatte keine Ahnung, wo ich übernachten sollte. Überall waren diese Zeltstädte, wo ganz viele Leute mich schon beobachtet haben, als ich da hergefahren bin. Die saßen da schon. Es gab keine freien Stellen, wo ich übernachten konnte. Es waren so viele Leute unterwegs und es gab keine Hotels, es gab keine Stadt, es gibt da keine Pension. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte. Ich war schon überlegen, ob ich bei der nächsten Tankstelle fragen sollte. Die kam aber nicht und habe dann nochmal auf die Karte geguckt. Und dann sehe ich ganz klein auf meiner OpenStreetMap, ich navigiere ja mit OSM Arndt oder wie man das immer ausspricht. Auf jeden Fall sind das die OpenStreetMap-Karten und da habe ich ein Point of Interest Hotel. Ich so, nein, hier gibt es ein Hotel. Und es war mir auch total egal, es war dunkel. Ich wollte einen Platz zum Übernachten finden und ich hatte keine Ahnung, wo ich unterkommen könnte. Und so, ich fahre jetzt in das Hotel rein. Ey, und wenn ich 30 Euro hier zahle, 40 Euro, Hauptsache, ich kann jetzt in Ruhe sicher irgendwo übernachten. Und da fahre ich zu dem Ort hin und da ist kein Hotel. Da ist halt nur ein Restaurant. Und dann bin ich da rein und gehe so, hey, guys, what's up? You need a place to sleep, also ich brauche einen Platz zum Schlafen. Hier auf meiner Karte, guck hier, da steht Hotel. Und die gucken mich alle groß an mit so großen Augen, bis dann endlich jemand gefunden hat, der Englisch konnte, weil es kann ja natürlich nicht jeder, also nicht jeder in Pakistan kann Englisch. Viele Bauern oder einfache Arbeiter können dann kein Englisch, also man musste immer schon nach Leuten schauen. Ja, entweder Polizisten können Englisch oder Leute, die auf einer Uni waren. Und ich so, ey, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich brauche einen Platz zum Übernachten. Und dann haben sie sich beraten, so, ey, ja, Hotel gibt's hier nicht. Aber du kannst hier meinetwegen, wir haben ja halt in diesem Restaurant, gibt's halt diese erhöhten Plätze, da kannst du übernachten. Und boah, es war zwar nicht der schönste Platz und wer sich da ein bisschen genauer für interessiert, den empfehle ich einfach meine Pakistan-Videos, weil ich glaube, viele Sachen in Pakistan, die kann ich auch so bildlich gar nicht beschreiben. Das lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal einen Blick reinzuwerfen auf meinem YouTube-Kanal. Da kriegt man auch einen guten Einblick, wie das aussah, wo ich übernachtet habe. Da erzähle ich das auch nochmal nach. Und dann bin ich auf jeden Fall in diesem Restaurant und dann gehe ich nochmal nach draußen und dann sehe ich, dass über dem Restaurant steht drüber Hotel. Und was ich dann nachher rausgefunden habe, Restaurants, so Raststätten, heißen Hotel. Und ja, dann habe ich da mit den Typen da gesessen und deshalb haben mich da Leute auch gesehen. Die hat mich dann an ihren Tisch gebeten und dann habe ich mich mit denen unterhalten. Das waren ein paar junge Studenten und ich war schon heilfroh, weil ja, ein paar Leute mit Bildung da zu haben. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ich weiß. Aber da konnte ich mich vernünftig mit denen unterhalten. Ich hatte einen Platz zum Übernachten. Das ging auch so eine Dreiviertelstunde, lief das ganz gut, bis die Polizei kam. Und die kamen ganz gezielt wegen mir, waren die da. Offensichtlich, weil die kamen direkt zu mir rüber, fragten, was ich hier wollte. Und ich so, ich würde gern hier übernachten. Die Leute hier in dem Restaurant haben gesagt, ich kann hier, auf dieser Liege kann ich übernachten. Das ist so super, voll gut. Habe ich mich total darüber gefreut. Die Polizisten beraten dich so, no, too dangerous, geht nicht. Und die wollten mir dann nicht erlauben, in diesem Restaurant zu übernachten. Und dann haben die diskutiert. Ich so, ich muss doch irgendwas machen. Und sie sagt nur, nee, es geht nicht. Und ich so, ja, aber was? Ich kann ja nicht auf der Straße nachts weiterfahren. Und dann haben die sich beraten und dann sagten die, okay, du kommst jetzt mit, 3 Kilometer weiter ist noch so ein Restaurant, aber gegenüber ist die Polizeistelle. Das heißt, du darfst gegenüber von der Polizeidienststelle in dem Restaurant darfst du übernachten. Und ja, da musste ich nochmal wechseln, bin ich mit Polizisten hinterhergefahren mit ihrem Pickup-Truck. Und dann haben die das dann abgeklärt mit dem Restaurantleiter. Restaurantleiter, komischer Name. Auf jeden Fall haben die das mit dem abgeklärt und ich durfte dann da übernachten. Und die Polizisten haben dann wohl anscheinend ein Auge auf mich geworfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so ein bisschen verzweifelt. Wenn das jetzt jeden Tag so ein Stress ist, ich fahre jetzt weiter diese Hauptstraße lang, ich muss jedes Mal gucken, wo kann ich denn nur übernachten? Was soll jetzt hier aus Pakistan werden? Das wird das schlimmste Reiseland, was ich je miterlebt habe. Das Gute auf jeden Fall war, dass die Leute in dem Restaurant, das war zwar nicht so schick wie das, was ich davor war. Also ich empfehle euch, guckt euch die YouTube-Videos davon an, von Pakistan. Da wisst ihr, was ich von nicht so schick meine. Ich glaube, es gibt Leute, die, oder Obdachlose unter der Brücke, die bessere Übernachtungsmöglichkeiten hatten. Aber auf jeden Fall waren die Leute, die da gearbeitet haben, in dieser Raststätte, wo halt die Trucker immer angehalten haben, mit denen habe ich mich super verstanden. Es konnten zwar nicht alle Englisch, aber das war einfach super. Das hat echt Spaß gemacht. Die haben sogar einen Kaffee für mich gemacht morgens, obwohl halt normalerweise niemand Kaffee trinkt. Und ja, so soll es dann am nächsten Tag erstmal weitergehen. Ich war so ein bisschen verzweifelt. Ich war ein bisschen erschlagen von den Eindrücken. Ich hatte immer noch keine SIM-Karte. Ich hatte also keine Möglichkeit, auf WLAN oder auf Internet zurückzugreifen und zu gucken, gibt es jetzt irgendwelche Übernachtungsmöglichkeiten? Und ja, aber nächstes Mal gehen wir noch im Detail ein, aber ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Nach einiger Zeit habe ich dann die Entdeckung schlechthin gemacht, die Möglichkeit, wie man in Pakistan übernachten kann. Und da hatte ich von Pakistan von jetzt auf gleich einfach komplett gewandelt. Ja, also das waren meine ersten Eindrücke von Pakistan. Nicht so super positiv, aber wenn ihr mir irgendwo verfolgt seid, habe ich ja auch immer gesagt, Pakistan ist kein einfaches Reiseland, Pakistan ist ein spannendes Reiseland. Es ist nicht für jedermann, aber man lernt auf jeden Fall so viel Neues und da gibt es noch viel zu erzählen. Vielleicht könnt ihr mir ein bisschen Feedback geben. Ich hoffe mal, die Audioqualität ist heute mal ein bisschen besser geworden. Ich hoffe mal, das war eine sinnvolle Investition, dass das ein bisschen angenehmer zu hören ist. Und vielleicht sollte ich auch das ganze Pakistan-Thema so ein bisschen straffen. Ach, wir gucken mal. Ich mache mir auch viel Gedanken, wie das mit dem Podcast weitergehen wird nach dieser Nacherzählung. Ich habe da schon ein paar Ideen im Plan. Aber allgemein ist, ich habe den jetzt einfach nur mal aus Spaß gestartet. Ich hatte ja auch erstmal mit einem ganz anderen Konzept gestartet. Ursprünglich war ja mein Plan, tagebuchmäßig erzähle ich so ein bisschen, was ich jeden Tag erlebt habe. Das funktioniert ja überhaupt nicht und da habe ich das Konzept schon zweimal geändert und das werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein drittes Mal ändern. Aber was ich auf jeden Fall vorhabe, ist, den Podcast so ein bisschen auszuweiten, allgemein Themen übers Radreisen zu haben, vielleicht ein paar Interviews und alles Mögliche. Auf jeden Fall will ich das ein bisschen professioneller gestalten. Da gibt es noch ein paar Schritte. Ich denke mal, wir haben bestimmt noch 4-5 Folgen, obwohl jetzt bin ich auch nicht so weit gekommen mit der Nacherzählung von Pakistan. Ich dachte, ich wäre schon viel weiter. Naja, wir haben auf jeden Fall noch ein paar spannende Folgen vor uns. Mir macht das auf jeden Fall richtig Bock. Ich freue mich, dass ihr hier zuhört. Das ist halt, der Podcast hier ist halt mit wenig Zuschauern, sind wir eine kleine Familie, die hier zuhört. Ich finde das schön. Ich freue mich darüber. Ja, das soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche. oder übernächste Woche, je nachdem, wann ich die Zeit dazu finde, hören wir uns wieder. Und dann gibt es die nächste Folge, wie es weitergeht mit Pakistan. Dafür erzähle ich nochmal ein bisschen. Ich weiß noch nicht, ob ich da schon zu den Änderungen komme, was ich dann erlebt habe. Doch, das müsste eigentlich soweit sein. Ich weiß es noch nicht. Ich erzähle jetzt einfach frei Schnauze einfach los. Ich hoffe, ihr kriegt einen guten Eindruck, auch wenn das jetzt vielleicht erstmal nicht so positiv war. Aber ich habe ja gedacht, ich gebe einfach das wieder, was ich erlebt habe. Und ihr könnt euch ein eigenes Bild davon machen. Aber festigt euer Bild nicht nach dieser Episode, wartet die anderen ab. Ich glaube, das gehört zu der Entwicklung dazu, dass ich erstmal durch die Scheiße gehen musste, um das Gold zu sehen. Naja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst wieder. Mach's gut. Ciao. So, jetzt kommen wir zur super wichtigen Kategorie. Ich lese euch alle 5-Sterne-Rezensionen von Apple Podcast bzw. Podcast Addict vor. So habt ihr die Möglichkeit, hier in diesem Podcast teilzuhaben und auch in dem Podcast stattzufinden. Und denkt dran, nur 5-Sterne-Rezensionen sind überhaupt technisch möglich. Weniger als 5 Sterne geht gar nicht. Die allererste Rezension kommt von Sabine Sonnenbrillen-Smiley. Ich finde alles toll, die Videos als auch die Geschichten von drumherum. Weiterhin viel Spaß beim Radeln, auf dass wir noch viel von dir hören und sehen. Ja, das hoffe ich auch. Also vielen Dank, Sabine. Da wird auf jeden Fall noch viel kommen. Also dank euch kann ich noch sehr lange reisen und mit euch alles teilen. So, jetzt haben wir Sebb oder so ähnlich. Nochmal, Sebb. So spricht man das, glaube ich, genau aus. Ein guter Freund erzählt euch am Lagerfeuer. Der Typ hat es drauf. Als Minimalist erlebt er unglaubliche Abenteuer und behält immer die Bodenhaftung. Sehr inspirierend, unterhaltsam und super lustig. Ja, vielen Dank, Sebb. Das freut mich. Und das ist ja auch das, was ich quasi hier machen möchte mit meinem Podcast. Ich gebe euch, glaube ich, kaum Hintergrundinformationen, aber einfach so ein paar, ein bisschen den Zeitvertreib, ein bisschen gute Laune verbreiten, was man nebenbei hören kann im Podcast. Das ist der Gedanke hinter allem. Jetzt schauen wir uns die Rezensionen von Podcast Addict an, wo ihr natürlich auch 5 Sterne geben könnt. So hat der Podcast einfach mehr Sichtbarkeit und da haben mehr Leute die Möglichkeit, auch an der Reise teilzunehmen. Einmal von Vera. Freue mich, wenn was Neues kommt. Ja, es kommt immer was Neues. Ich kann das schon mal vielleicht so ein bisschen anteasern. Ich weiß nicht, ob ich dauerhaft den wöchentlichen Rhythmus halten werde. Es kann sein, nach dieser ganzen Nacherzählung wird es vielleicht auf 2 Wochen werden, also auf einen 2-Wochen-Rhythmus umswitchen. Aber es wird auf jeden Fall immer was Neues kommen. Und ganz zum Schluss die wahrscheinlich beste Rezension von allen von jemandem aus der Schweiz. Entweder Matt Erik oder Metherick. Metherick, das hört sich doch cool an. Er schreibt, nice, 5 Sterne. Christian hat gesagt, man solle 5 Sterne geben. Ja, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. So sieht's aus. Ich sage, geb 5 Sterne, weil das bringt mir Reichweite und ich freue mich darüber. Also, Dankeschön.